Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 unserer kleinen Schattenkind-Reihe. Wenn ihr die erste Folge verpasst habt, dann schaltet da unbedingt nochmal ein, denn in der ersten Folge haben wir ganz viel über die Definition von Schattenkindern gesprochen und welche Rolle sie in einem Familiensystem einnehmen. Heute wird es eher über die Beziehung zum Geschwisterkind gehen. Also wir werden jetzt in dieser Folge nicht nochmal darüber sprechen, was Schattenkinder sind und warum sie so agieren, wie sie agieren, sondern hier gehen wir jetzt mehr in die Dynamik rein. Schon mal als kleiner Disclaimer. Aber hallo erstmal und wie geht's?
Mir geht's hervorragend. Es geht auf meine Hasszeit zu, die Vorweihnachtszeit, schlimmste Zeit, und ich bin froh. Ab jetzt bin ich froh, wenn das Jahr vorbei ist, tatsächlich. Also es könnte jetzt für mich schon Januar sein.
Ja, das finde ich allerdings auch. Also ich finde, dass es gerade wirklich eine ganz, ganz eklige Zeit ist. Und die Vorweihnachtszeit, das werden wir jetzt wahrscheinlich in jeder Podcast-Folge sagen, die wir bis vor Weihnachten noch rausbringen werden, ist ja die schlimmste und stressigste Zeit für Familien. Das sagst du ja auch immer. Deswegen ist ja auch ein Grund, warum du die Vorweihnachtszeit so furchtbar findest, weil dann all deine Familien durchdrehen, wie du immer sagst, ne?
Auf jeden Fall viele, ja.
Ja, sehr viele, sehr viele. Finde ich, dass das werden wir jetzt wahrscheinlich immer sagen, weil das so die perfekte Referenz einfach immer ist, warum die Zeit vielleicht jetzt doch nicht so, so besinnlich ist, wie man immer meint, vielleicht, ja. Wir werden heute wieder über die Schattenkinder sprechen, und zwar dieses Mal besonders über die Beziehung zum Geschwisterkind. Und das finde ich tatsächlich die interessanteste Dynamik beim Thema Schattenkinder. Weil die Geschwisterbeziehung ja eh eine sehr komplizierte ist.
Ist das so?
Und eine sehr... Ja, das ist so. Ich glaube, es wäre komisch, wenn irgendwelche Geschwister von sich sagen würden, dass es nicht kompliziert ist. Ich glaube, es ist bei allen kompliziert. Es ist auch bei Zwillingen kompliziert. Ich glaube, es ist immer kompliziert und höchst komplex. Und wenn du dann auch noch ein Schattenkind bist oder hast als Geschwisterkind, was ich auch eine interessante Sicht finde, ist es wahrscheinlich noch komplizierter.
Also Schattenkinder haben halt sehr ambivalente Gefühle zu ihrem anderen Geschwisterkind. So. Und wir werden heute über bestimmte Gefühle sprechen. Wir werden heute zum Beispiel über das Gefühl der Liebe, über Ärger, über Nähe und Distanz sprechen. Und über so drei grundsätzliche Gefühle, die Schattenkinder häufig haben in Verbindung mit ihren Geschwistern. Warum diese Gefühle häufig in Familien chronisch werden, ist halt diese mangelnde Balance, von der wir in der letzten Folge schon häufig gesprochen haben, und eventuelle dauerhafte Krisen und ein ganz großes Gefühl der Schuld. Und eine ganz große Entstehung von Gefühlsverboten. Also ich darf nicht wütend sein, weil er krank ist, weil sie krank ist. Ich darf nicht traurig sein, weil ich nicht mehr Sorgen machen will und so weiter und so weiter. Das sind die ganzen Dynamiken, die wir besprochen haben. Aber die gehen natürlich auch auf die Dynamik mit dem Geschwisterkind total auf. Ambivalenz ist kein Defekt, sondern nur ein Ausdruck von Bindung unter Druck. Das finde ich immer wichtig zu wissen. Das ist für mich so. Also wenn man ambivalent ist, dann heißt das für mich nur, dass irgendwie Druck im Kessel ist.
Also Druck im Kessel?
Ja, weil wenn wir beide einfach ganz normal, sage ich jetzt mal, groß werden, so, ne, dann haben wir ja keine wahnsinnig hohe Ambivalenz in unserer Beziehungsgestaltung. Also wir sind Geschwister und wir finden uns wahrscheinlich super scheiße und wir, weiß ich nicht, meine Kinder sind gerade dabei, sich noch nicht mal den Dreck unter den Nägeln gegenseitig zu gönnen.
Mhm.
Aber alles noch in einem Rahmen, wo die beide aber ja noch sichtbar sein können und beide ihre Gefühle quasi zeigen können. Und wenn das dann nicht mehr so ist und diese Ambivalenz so groß ist, dass man wütend auf eine Person ist und sich gleichzeitig aber so super schuldig fühlt, weil man sich so fühlt, dann ist ja diese Ambivalenz da. Und dann ist auch die Bindung ambivalent.
Okay, verstehe. Okay, ja.
Und das ist häufig für mich ein Punkt, wo ich denke, naja, warum ist das so? Da ist bestimmt Druck im Familiensystem, also Druck
okay,
im Kessel.
Okay, verstehe.
Weil ne, ich fand dich früher, genauso wie du mich, häufig einfach dann scheiße. Ich habe mich nicht schuldig dafür gefühlt, dass ich dich scheiße fand. Ich fand dich einfach scheiße, du warst meine kleine nervige Schwester.
Ich fand dich nie scheiße, aber ist okay, wir müssen da jetzt nicht hingehen.
Okay.
Ist okay.
Verteidigung. Ich war die große Schwester. Die große Geschwister finden ihre kleinen Geschwister häufig scheiße.
Ja, aber du bist halt auch wirklich sehenden Auges in dieses Messer gelaufen. Es war ja klar, es war eine Steilvorlage, Sarah. Ich fand dich scheiße, du fandest mich scheiße.
Spätestens als ich dir den Pony schief geschnitten hat, warst du nicht ganz so amused, oder?
Ja, aber das war ja nur eine isolierte Situation.
Ja, okay.
Da fand ich das, was du gemacht hast, scheiße, aber ich fand dich nicht scheiße. Du fandest mich offensichtlich scheiße. Ist okay, ist eine gute Erkenntnis. Ist okay.
Jetzt liebe ich dich sehr, das weißt du. Das ist das Einzige, was zählt. Wir sind jetzt im Hier und Jetzt. Alles andere ist egal, ist vergangen.
Ja, red dir das ein, ist okay.
Also wenn ich Schattenkinder frage, was sie für ihr Geschwisterkind empfinden, kommen häufig solche Sätze wie: Ich liebe ihn, aber manchmal wünsche ich mir, er wäre einfach nicht da. Ich will, dass es ihm gut geht, aber ich kann das alles nicht mehr sehen. Und das zeigt ja, wie viel Ambivalenz schon in, also das sagen Kinder, ne? Das sagen Jugendliche, das ist ja schon krass.
Aber sind sie dann nicht, ich meine, wenn sie dann an diesem Punkt sind, das sagen zu können, dann sind sie doch eigentlich schon weit, oder nicht?
Ja, dann sind sie schon, ja. Dann sind sie weit jetzt nicht. Auf jeden Fall ist schon mal ein guter Start.
Ja, genau.
Weil sie, dann haben die schon mal eine Erkenntnis.
Genau.
Ja, dann können die das schon mal verpacken. Ja, auf jeden Fall. Dann kommt noch die Frage, was machen wir damit? Aber da sind wir ja noch lange nicht. Und diese Aussagen klingen zwar widersprüchlich, sind aber emotional komplett logisch. Also jeder sagt dann, ja, das macht ja gar keinen Sinn. Also entweder schwarz oder weiß. Nee, absolut logisch, Leute. Schattenkinder leben in einem permanenten Spannungsfeld, in dem drei starke Gefühle gleichzeitig wirken. Und das ist häufig Liebe, Eifersucht und Schuld. Und die widersprechen sich nicht, sie bedingen sich einander. Also wer liebt, fühlt auch Eifersucht. Wer Eifersucht spürt, empfindet oft Schuld. Und wer sich schuldig fühlt, versucht umso stärker zu lieben. Und das unabhängig isoliert von dieser Schattenkinder-Thematik können wir jetzt ja überlegen, können wir das mit Sicherheit auch auf andere Sachen übertragen.
Es ist halt die ganze Zeit so ein Hin und Her, fast schon so ein Tauziehen irgendwie, ne? Von
ja, auch ein schönes Bild.
Schuld und dann wieder zurück und, ne, und sie ringen irgendwie damit, ne, dass irgendwie ihre Gefühle auch gehört werden wollen, aber das können sie nicht. Und also so stelle ich mir das irgendwie vor, ne, dass es so ein Hin und Her ist und Schuld steht irgendwie über allem, weil man will ja nicht noch eine Belastung sein. Und das haben wir in der ersten Folge auch ganz, ganz viel drüber gesprochen. Ne? Also das ist so eine Ambivalenz, die auch ja in diesem Loyalitätskonflikt auch wieder stattfindet. Ne? Also wir haben ja auch letzte Folge über das Thema Loyalität gesprochen und das trifft ja auch auf das Geschwisterkind zu. Also bei einem Freund oder bei einer Freundin wäre es ja nicht so emotional häufig, ne? Sondern es ist so, das Geschwisterkind, ne, man liebt sein Geschwisterkind bedingungslos. Deswegen sage ich, es ist eine komplizierte Beziehung, ne? Weil man irgendwie so eine tiefe Liebe spürt und so eine tiefe Loyalität spürt. Nicht, weil man den per se mag, sondern einfach, weil es das Geschwisterkind ist. So, ne? Nicht von externen Faktoren bedingt, sondern aufgrund von Familie. Und das ist ja noch was dann da reinkommt. Und also sehr komplex, sehr komplex.
Genau. Und wenn das jetzt schon für uns Erwachsene schon so komplex ist, dann stell dir das mal in einem Kinderhirn vor. Wir schaffen es ja schon kaum, richtige Worte für diese Gefühle und für diese Gedanken zu finden. Ich kenne super viele Erwachsene, die nicht so über ihre eigenen Gefühle im Jetzt sprechen können.
Ja, kenne ich auch. Ja, kenne ich auch.
Die sagen dann, ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ja, was willst du denn von mir hören? Ja, wie es dir geht? Ja, ja, gut. Ja, was heißt gut? Ja, was willst du jetzt von mir hören? So, das sind Klassiker. Entweder, weil sie sich selber nicht spüren, oder weil sie keine Worte dafür gefunden haben, jemals. Wenn wir jetzt auf das Gefühl Liebe gehen, also Liebe ist das erste und das stärkste Gefühl, das Schattenkinder mit ihren Geschwistern verbindet. Sie entsteht aus Nähe, aus Mitleid, aus Gewohnheit und aus Verantwortung. Und schon kleine Kinder spüren, meinem Geschwisterchen geht's nicht gut, ich muss ihn oder sie beschützen. Und diese Liebe ist natürlich keine romantische, sondern eine existenzielle Bindung. Die sind zusammen, die werden zusammen groß, die brauchen sich gegenseitig. So, ne? Und häufig ist es ja auch so, dass Geschwister häufig, wenn man später mit denen spricht, ja auch die einzigen Personen sind, die ansatzweise nachvollziehen können, warum man sich so gefühlt hat. Das sind Freunde, die können das so nicht. Denen erzählst du das, die haben ein Gefühl dafür. Manche haben vielleicht ähnliche Biografien, aber die Geschwister sind ja die einzigen Personen, die wissen, wovon du redest. Weil die es ja selber miterlebt haben. Und sie trägt Elemente von Mitgefühl auch, diese Liebe. Ne? Ich weiß, wie schwer es hat. So, ne? Und Loyalität. Wir gehören zusammen. Ich darf ihn nicht im Stich lassen. Er ist doch mein Bruder. Sie ist doch meine Schwester. Wir sind doch eine Familie. So. Viele Schattenkinder übernehmen schon früh die Rolle eines kleinen Pflegers, Trösters oder Beschützers. Da haben wir ja in der ersten Folge viel drüber gesprochen. Und sie verstehen intuitiv, dass die Eltern überfordert sind. So, und ja, viele Eltern hypen das. Und das stärkt ihr Gefühl, gebraucht zu werden. Aber es verzerrt ihre Vorstellung von Beziehung. Und das ist elementar. Das verzerrt ihre Vorstellung von Beziehung und auch von Liebe, weil die miteinander häufig verknüpfen, nicht alle, aber häufig ist diese Verknüpfung, in dieser Liebe steckt auch Verzicht. Ich halte mich zurück, damit es dir besser geht. Ich sage nichts, damit du nicht wütend wirst. Und das ist ja nicht so, okay, ich ziehe aus, wipp, gelöscht. Ne? Und die Liebe wird dann zu einer Aufgabe und nicht zu einem freien Gefühl. Und das ist einer der schmerzhaftesten Aspekte. Das Kind liebt, aber es darf diese Liebe nicht freigestalten. Es ist ja an Bedingungen geknüpft, an Rücksicht, Vorsicht, Angst, Pflichtgefühl. Und später im Jugend- oder im Erwachsenenalter wird diese Erfahrung oft zu einem unbewussten Beziehungsregel. Nämlich, ich bin für andere da, egal was es mich kostet. Und da sind wir wieder in dem Helfersyndrom. Mm.
Weil die quasi lernen, dass so, dass eine Beziehung so aussieht. Also dass das quasi die Basis für eine Beziehung sein muss, sozusagen. Ich gebe ganz viel, aber ich bekomme nichts zurück.
Ja, ich darf nicht auch mal was fordern. Das geht nicht. Also es geht ja so weit, dass Menschen alles für einen tun und selber so kleinen Pipifax nicht schaffen anzunehmen. Es gibt ja so geile Reels auch. Ob ich jemals gelernt habe, um Hilfe zu bitten. Und dann ist da so eine Frau oder ein Mann mit gefühlt irgendwie einem halben Haus auf dem Rücken und versucht irgendwie alles selber zu managen. Ja. Und es ist ja super lustig, wenn wir darüber lachen, weil einige sich denken, ja, genau so fühle ich mich. Aber das könnte einer der Ursachen dafür sein. Mhm. Eine von unzähligen, wie unsere Podcast-Folgen ja zeigen. Aber ja. Es muss ja nicht immer um psychische Erkrankungen gehen oder um Pathologisierung gehen, sondern so Kleinigkeiten können halt Sachen schon erklären.
Ja.
Dann haben wir das Gefühl der Eifersucht. Also die verbotene Sehnsucht. Eifersucht ist das Gefühl, das Schattenkinder am meisten verdrängen. Weil sie gelernt haben, ich darf das nicht fühlen, das wäre unfair, der andere ist ja krank. Das sagen Eltern ja auch häufig oder das System ja auch häufig. Mensch, Schatz, ernsthaft, du weißt doch, dein Bruder ist krank. Oder auch Geschwister untereinander, und das finde ich auch echt schwierig, da einzugreifen, das psychisch kranke Kind oder das körperlich eingeschränkte Kind geht auf das gesunde Kind los. So, das verletzt, also schlägt auf das ein oder tritt das oder keine Ahnung was. Die Eltern gehen dazwischen, so, und das Kind kriegt dann zu hören, ja, Schatz, du weißt doch, dass dein Bruder krank ist. Du weißt doch, dass deine Schwester es nicht anders kann. Das muss die noch lernen. Du weißt doch, dass sie das nicht böse meint. Okay. Wenn es aber mal andersrum ist, ernsthaft, also von dir habe ich echt was anderes erwartet.
Ja, und dann diese Enttäuschung, ne? Das ist ja auch dann so schlimm für Kinder, wenn die Eltern sagen, ich bin wirklich enttäuscht von dir.
Ja, oh mein Gott. Ne?
Dass du jetzt, ne, du weißt, was mit deinem Bruder ist. So, das hat mich jetzt wirklich enttäuscht. Mhm.
Du bist doch sonst nicht so. Was ist denn los mit dir? Du bist doch sonst nicht so. Bist doch sonst immer so lieb und hast so viel Verständnis.
So kennen wir dich gar nicht.
Und nochmal, Leute, ich glaube, das kann man nicht genug sagen, weil es wirklich ein ganz sensibles Thema ist. Wenn das einmal rausrutscht, ne, dann ist das kein Ding. So, das ist ja genauso wie ein Klassiker, wie du bist doch die Große. Das musst du doch können. Oder du bist doch die Große, das habe ich von dir anders erwartet. Ja, das ist mir auch schon rausgerutscht. Und während ich es gesagt habe, dachte ich, ne, meine Kinder haben 4 Jahre Unterschied, wollte ich gar nicht sagen. Und dann kann ich da aber wieder hingehen und sagen, ach, weißt du, nee, tut mir leid. Nee, Quatsch. Eifersucht an sich ist aber kein böses Gefühl. Und das möchte ich hier auch nochmal ganz, also für die Eifersucht auch eine große Lanze brechen, weil es ist eher ein Signal. Und sie zeigt an, dass jemand Nähe, Zuwendung und Leichtigkeit vermisst. Also ich kenne ein Gefühl von uns früher. Weißt du noch, wir sind ja mit Pflegekindern groß geworden. Und wenn die Familie von den Kindern kam und denen was mitgebracht hat, uns aber nicht, aber unsere Oma auch immer den anderen Kindern was mitgegeben hat. Boah. Da kannte ich dieses Gefühl total. Dann kannte ich dieses Gefühl von Eifersucht und gleichzeitig Scham, weil ich wusste, dass die ja viel weniger privilegiert waren. Also nicht das Wort privilegiert, sondern ne, so, dass wir ja eine Familie hatten. Da kannte ich diese Eifersucht und ich wollte eigentlich auch. Ich wollte eigentlich meine Oma für mich haben. Weil das war ja nur meine, weil ich habe das ja gar nicht damals so richtig durchblickt. Ich habe ja nur gesehen, dass deren Omas nur für die da waren. Aber unsere Oma war für alle da. Und unsere Mutter ist ja auch schon für alle da. Und ich wollte was nur für uns haben. Und ich fand's super, ich fand's super. Und ne, eigentlich war mein Wunsch dahinter, Zuwendung und Nähe, etwas Exklusives zu haben. Und habe mich gleichzeitig aber richtig schlecht damit gefühlt.
Ja, das hast du mir schon mal erzählt, ja. Witzig, weil ich das nie so empfunden habe. Also ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Vielleicht war ich damals auch eifersüchtig, aber ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich das so empfunden habe.
Ja, das ist echt witzig, weil da sieht man ja wieder, ne, dass wir beide die gleiche Situation haben und unterschiedlich empfunden haben. Eifersucht entsteht, wenn Kinder merken, die ganze Aufmerksamkeit geht halt an mein Geschwisterchen. Ne? Papa hat keine Zeit für mich, Mama ist ständig traurig oder müde, außer wenn es sich um mein Geschwisterchen kümmert. Und diese Wahrnehmung brennt sich einfach tief ein. Und gerade in sensiblen Altersphasen, Vorschule, frühe Grundschule, Pubertät, brauchen Kinder diese Resonanz, ein Gegenüber zu haben, der sie spiegelt und der ihnen die Erlaubnis gibt, auch mal, ja, nicht angepasst zu sein. Und wenn diese Resonanz fehlt, kann das Gefühl entstehen von Unsicherheit. Und Eifersucht ist dann der emotionale Versuch, dann gesehen zu werden. Doch in Familien mit psychisch erkrankten Kindern wird dieses Bedürfnis häufig halt eben nicht bestätigt, sondern moralisch überlagert. Du weißt doch, dass dein Bruder krank ist. Sei doch bitte nicht so egoistisch. Hab doch bitte ein bisschen mehr Verständnis. Ich habe mit einem Mädchen gearbeitet. Das waren 2 Mädchen. Das Schattenkind hatte eine Schwester mit einer wahrscheinlichen Borderline-Symptomatik. Die war 17. Da darf man die Diagnose ja Gott sei Dank noch nicht stellen. Da bin ich ja auch ein ganz großer Verfechter von. Die hatte aber schon viele, viele Anzeichen dafür. Und die Schwester, das Schattenkind, hat halt viel Struktur übernommen und hat sehr viel vermieden. Also, und die, das war total krass. Die hat sich selbst die Freude verwehrt. Und irgendwann hat die dann auch irgendwie sowas gesagt wie, naja, also wenn es mir gut geht, habe ich Angst, dass es ihr dann noch schlechter geht, weil sie nicht aushalten kann, wenn es mir gut geht. Und die sagen dann auch häufig sowas, ich traue mich gar nicht, wieder glücklich zu sein oder ich traue mich gar nicht, Freude zu haben, weil wenn ich das dann wieder nicht haben darf, dann ist der Fall umso tiefer. Ja, und das ist halt auch häufig so ein Zeichen, also für mich war das so eine klassische übertragene Schuld. Also auch dieses schlechte Gewissen, sie ist krank und ich nicht, warum habe ich es nicht, mir darf es nicht gut gehen, weil es mir so leid tut, dass es ihr schlecht geht, muss ich mit ihr leiden. so eine krasse Bindungsverstrickung irgendwie.
Ja, vor allem, weil man ja auch will, dass es dem Geschwisterkind gut geht. Also man wünscht es dem Geschwisterkind auch, ne? Und man weiß ja auch ganz genau, dass das, ich meine, bei psychischen Erkrankungen oder sowas, ne, es ist ja auch häufig dann, ja, irgendwie unverständlich, warum es das eine Kind trifft und das andere nicht, ne? Und dann denkt man sich ja, aber warum ich und warum, ne, warum nicht ich, warum mein Bruder oder warum meine Schwester, ne? Und dass man sich da schuldig fühlt, das ist, glaube ich, ganz normal. Also nicht nur im Sinne von den Eltern gegenüber, sondern auch dem Geschwisterkind gegenüber.
Ja, und dann passiert das, was mir halt auch passiert ist, ne? Das Kind schämt sich für seine Eifersucht. Und genau da kann halt eine gefährliche Dynamik entstehen. Eifersucht, Scham, Rückzug, emotionale Kälte, Schuld. Und so schließt sich dann der Kreis. Und es ist nicht selten, dass diese Eifersucht einfach wirklich im Körper stecken bleibt und zeigt sich dann halt durch Bauchweh, Gereiztheit, Überanpassung oder Aggression.
Ja, kommt dann halt auf das Kind an, ne? Wie das dann rausgelassen wird, ja.
Genau. Genau. Manche Kinder sind dann auch so, die haben dann jeden Tag Bauchschmerzen und bekommen dann so eine Art Münchhausen-Syndrom. Also, dass die sich dann immer irgendwelche Symptome ausdenken, weil die wissen, dann kriegen die halt so ein bisschen Aufmerksamkeit.
Ah ja.
Und manchmal ist es auch so, dass dieses Verhalten halt super fehlinterpretiert wird, ne? Als Pubertät, als Zickigkeit, als Provokation. Und ich finde diesen Satz so witzig, ach, die will nur Aufmerksamkeit haben. Dieser Satz fällt häufig auch bei Selbstverletzungen zum Beispiel. Ne? Ach, brauchst du gar nicht so ernst nehmen, die will nur Aufmerksamkeit haben. Das ist doch der Red Flag as fuck. Wenn du so weit gehst, um Aufmerksamkeit zu bekommen, ja, da muss doch mal jemand hingucken, warum. Ich finde das so geil, dass das mit der Aussage häufig so abgetan wird.
Abgebügelt, ja.
Ja, finde ich total strange. Ach nee, die macht das nur wegen Aufmerksamkeit.
Ja, ja, weil ich finde, das ist auch sowas, ich meine, guck, erinnere dich mal an deine Schulzeit zurück, wo man immer auch fälschlicherweise irgendwie ADHS, ne, ah ja, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, ja, dass die Person Aufmerksamkeit haben will, was natürlich total falsch ist, ne? Aber das hat man ja auch als in der Schule übereinander gesagt, ne? Naja, ne, die hat ADS, ja, die braucht immer nur Aufmerksamkeit. Und das wird gar nicht als alarmierend gesehen, sondern es wird so als Fehler gesehen.
Ja, als nervig,
also es wird
genau.
So als ja, ne, es wird halt gar nicht geguckt, dass man das so, also aber auch nicht nur bei den Kindern, auch bei den Erwachsenen so, ne, ja, die brauchen halt wieder nur Aufmerksamkeit. Ja, aber warum denn? Warum? Warum macht die das, ne?
100%, genau. Weil letztendlich steckt da ja auch eine Botschaft dahinter, die sehr schlicht ist, nämlich, ich will auch gesehen werden.
Ja, 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 klar.
Und wir tun das so ab. Also wenn die Gesellschaft schon sagt, oh mein Gott, ja, will wieder nur Aufmerksamkeit, ja, dann sagt doch einfach, sie will gesehen werden. Das ist genau das Gleiche wie, sie will Aufmerksamkeit, er will Aufmerksamkeit. Wenn du so krass Energie da reinbuttern musst, um Aufmerksamkeit zu bekommen, ja. Also da ist da aber schon was los, würde ich sagen. Da sind die Glocken schon am Läuten. Ein weiteres Gefühl ist das Gefühl der Schuld. Also es gibt Kinder, Schattenkinder, die haben schwerste Gefühle von Schuld. Und Schuld ist an sich auch das schwerste Gefühl in dieser Konstellation. Sie ist so der emotionale Kitt, der das gesamte Konstrukt zusammenhält. Alles ist zusammen wegen der Schuld. Schattenkinder fühlen sich schuldig, weil sie gesund sind, weil sie manchmal wütend sind, weil sie Freude empfinden, weil sie es nicht so schwer haben, weil sie einfach leben wollen, weil sie das Geschwisterkind leidet, weil Mama und Papa leiden, weil sie nicht immer es schaffen, perfekt zu sein, weil sie sich manchmal wegwünschen, weil ich kann Ewigkeiten so weitermachen. Diese Schuldgefühle entstehen nicht, weil jemand sie ihnen einredet, sondern weil Kinder Beziehungen moralisch interpretieren. Punkt. Das ist es einfach. Sie spüren das Ungleichgewicht und versuchen es innerlich auszugleichen. Und wenn ich mich wenigstens schuldig fühle, dann bin ich ja verbunden. Und das finde ich total logisch. Also, was wäre ich für ein Mensch, wenn es mir am Arsch vorbeigehen würde, wie es meinem Geschwisterchen geht, wie es meiner Mutter geht?
Das finde ich irgendwie den interessanten Satz, dieses mit, dass sie Beziehungen moralisch interpretieren. Da musste ich eben kurz drüber nachdenken, irgendwie. Aber es macht Sinn. Also es ist, na, als du das dann erklärt hast, hat es schon Sinn gemacht. Aber ich habe erstmal gedacht, so, was heißt das Moral? Also wie kann man Beziehungen moralisch interpretieren, weißt du? Vor allem als Kind. Also.
Ja, ja. Das ist ja nur unser Wording, das würde ja kein Kind sagen.
Ja, ja,
ich habe erstmal die Beziehung trotzdem zu dir moralisch interpretiert. Ja.
Ja, 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 genau. Aber sie machen es ja, sie machen es ja. Ne?
Es fehlt oft einfach dieses, ja, du darfst dich schuldig fühlen und trotzdem darfst du das so und so machen. Das ist oft viel heilsamer. Also einfach eine Bewusstmachung von, ja, scheiße, ich fühle mich schuldig. Und dann mit jemandem darüber zu sprechen,
ja,
und am besten,
ja,
mit Eltern oder mit Fachkräften, dass man sich so fühlt und dass das auch okay ist, sich so zu fühlen, aber dass man sich gleichzeitig nicht alles verwehren kann, weil das hilft dem Geschwisterchen auch nicht. Das muss ja manchmal einfach nur jemand gesagt bekommen, weißt du?
Ja, 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 stimmt, ja. Mhm.
Diese Schuld verhindert halt häufig so eine Distanz und hält Nähe aufrecht, auch wenn sie wehtut. Also es ist auch häufig bei Kindern, die ihre Eltern irgendwann pflegen oder Kinder, die ausgezogen sind und wissen, dass das andere Geschwisterchen noch zu Hause lebt, dann haben die häufig ein ganz komisches Gefühl, wenn wir wieder nach Hause gehen, aber gehen natürlich wieder nach Hause. Weil, also was wären die denn auch für Kinder, wenn sie es nicht tun würden aus deren Sicht, weißt du? Und dann fallen dann häufig so Sätze wie, ja, nee, das kann ich nicht machen. Nee, das geht nicht. Aber du fühlst dich doch mega schlecht damit. Ja, aber das muss ich dann aushalten. Nee, das kann ich meiner Mutter ja nicht auch noch antun. In dieser ganzen Tiefe dieser Schuldfrage steckt ein Loyalitätsvertrag. Also ich darf dich nicht überholen im Glück. Nicht das auch noch.
Ja.
So,
ja.
Und da ist halt dieses Hemmen von Lebensfreude und Leichtigkeit und Selbstentfaltung, ne? Das ist halt häufig so echt das Problem. Sie machen aus dieser Geschwisterliebe eher eine Art moralische Verpflichtung und sie führt oft dazu, dass Kinder und Jugendliche halt nicht loslassen können. Sie bleiben emotional verantwortlich, immer, auch als Erwachsene.
Wie ist das denn aus der Sicht der Nicht-Schattenkinder? Also ich meine, diese Perspektive nehmen wir jetzt ja nicht ein, weil wir ja über die Schattenkinder sprechen. Aber bringt es den Schattenkindern denn etwas, wenn sie so etwas von dem Geschwisterkind hören, wie du darfst das so fühlen und leb du dein Leben und ich will aber, dass du das machst? Also ich meine, die kriegen das ja auch häufig mit ab einem bestimmten Alter, oder nicht?
Ja, voll. Es kommt halt darauf an, was es für eine Kommunikationsstruktur gibt. Also es ist super hilfreich, wenn das Schattenkind, das ist ja auch ein Punkt, um aus dem Schattendasein rauszukommen, gesehen zu werden und die Möglichkeit zu haben, gesehen werden zu dürfen. Ne? Und wenn die dann von Eltern und von erwachsenen Geschwistern hören, mein Gott, ne? Also ich sag jetzt mal, ich hatte das einmal, das war aber nicht bei einer psychischen Erkrankung, sondern bei einer körperlichen Erkrankung. Da war das Mädchen ein Schattenkind, weil der Bruder krebserkrankt war.
Mhm.
Und die hatte diese Überleben, diese Scham und diese Schuld der Überlebenden ganz heftig. Ganz, ganz heftig.
Ja. Ja.
Da wurde das aber auch schon gesehen und die hat auch depressive Züge schon bekommen und deswegen war ich wegen ihr da. Und da hat das total geholfen, dass der Junge gesagt hat, du tust mir einen Gefallen, lebe dein Leben bitte für uns beide. Ich ertrag das nicht. Das auch noch zu sehen und du hast jegliche Möglichkeiten und du nutzt sie nicht, das ertrag ich nicht. Das hat super geholfen. Es hat was gebraucht, es musste ein paar Mal immer wieder gesagt werden, aber das hat super geholfen. Der Junge ist Gott sei Dank auch nicht verstorben, ne? Aber ja, der hat viel Zeit einfach im Bett verbracht für eine Zeit lang.
Ja, oh, ich kann mich da irgendwie, also ich meine, ich war selber nicht in der Situation, aber ich kann mich da super gut reinfühlen, wie das sein muss. Ich meine, man hat es ja schon, diese Schuld kennt man ja, also du sagst jetzt auch mit Klimawandel und so, aber das kennt man ja auch aus anderen Situationen. Ne, wenn man sich schlecht fühlt, dass man etwas macht, wo man weiß, dass andere das nicht machen können. Ne, oder dass Leute im Umfeld das irgendwie nicht schaffen oder nicht können. Oder also Und wenn man da halt eben diese Geschwisterkomponente noch dazu packt, ne, es ist ja viel intensiver dann noch, ne?
Ja. Ja, und das wird halt dir immer jeden Tag vor Augen gespiegelt, ne? Das kann häufig heilsam später erst sein, wenn man dann darüber spricht, wenn es eine so Sprechenskultur dann in der Familie gibt, dass man sagt, hör mal, das und das hat mir wehgetan und das fand ich schwierig und so. Und dann ist es super heilsam, wenn man sagt, boah, das tut mir echt leid, das wollte ich so nicht und so. Dann kann man heilen und weitermachen.
Ja, ich meine, die psychisch erkrankten Kinder, die betroffenen Kinder kriegen das ja häufig selber gar nicht mit, was es für eine Dynamik in der Familie gab, ne? Und dass die Geschwister darunter so gelitten haben, weil und so. Ich meine, die haben ja so viele eigene Themen häufig. Ja, kann man ihnen auch nicht verübeln. Ja.
Nee, überhaupt nicht. Nee. Dafür brauchen wir halt erst recht die Eltern.
Diese drei Gefühle, die du genannt hast, also Liebe, Eifersucht und Schuld, wie wirken die dann zusammen in dem Familiensystem? Also wie ist denn dieser Einklang von diesen drei Gefühlen? Das ist ja auch immer so ein Wechselspiel.
Also man darf sich nicht vorstellen, dass sie sich so nebeneinander aufreihen und dann kommt der mal zum Vorstellen und kommt der mal zum Vorstellen, sondern sie sind halt ineinander verwoben, ne? Und in gesunden Familien dürfen diese Gefühle halt ausgesprochen werden. Und in belastenden Systemen müssen sie häufig leider verdeckt werden, weil es gar keinen Raum dafür gibt. Und dort beginnt dann das, was Schattenkinder innerlich gefangen hält, ne? Denn jedes unterdrückte Gefühl sucht einen anderen Ausdruck, häufig. Liebe zeigt sich als Funktionieren, Eifersucht zeigt sich dann vielleicht als Rückzug und Schuld zeigt sich als Erschöpfung oder als Selbstkritik. Und das kommt halt immer gleichzeitig oder auch nicht oder gar nichts. Weißt du, das ist so super subtil einfach. Und aus psychologischer Sicht ist es häufig so, dass diese Gefühle alle eine Bindungsfunktion erfüllen. Also Kinder versuchen, die Familie innerlich zusammenzuhalten, notfalls auf Kosten der eigenen Entwicklung. Weil denen ja nicht bewusst ist. Also sie sehen ja nicht im Spiegel, so Fritzchen, wenn du das jetzt so weitermachst, dann weißt du aber, dann wirst du so und so und so in ein paar Jahren sein.
Ja, ja.
Das ist ja gerade deren Überlebensstrategie. Und deswegen ist es in der Begleitung so wichtig, dass Fachkräfte und auch Eltern diese Ambivalenz auch zulassen, statt sie zu korrigieren. Also das ist das, was ich eben meinte, ne? Zu sagen, du darfst wütend sein, kein Problem, okay, dann sei jetzt wütend. So, das ist ja häufig bei Kindern, die auch kein Schattendasein haben oder die nicht psychisch erkrankt sind, ja auch super wertvoll und wichtig. Da schwankt ja manchmal das Gefühl viermal am Tag. Erinner dich mal an die Trotzphase, weil es ja ein Nervenzusammenbruch, weil das Brot falsch geschnitten worden ist. Aus meiner Sicht ist es dann eine hilfreiche Haltung zu sagen, es ist okay, dass du wütend bist. Das zeigt, dass dir das wichtig ist. Also das auch positiv zu assoziieren. Ja, ist anstrengend, ist scheiße, Leute. Wirklich, ich habe auch einen Wutknut zu Hause. I know that. Aber es ist wichtig, das nicht zu tabuisieren. So, und ich sag auch, du darfst wütend sein, wie du willst. Aber was es nicht darf, und das musst du lernen, ist, dass es dir den ganzen Tag zerstören darf. Es darf nicht sein, dass du 8 Stunden wütend bist und alles, was du an dem Tag geplant hast, dann über den Haufen wirfst, weil du es gar nicht regulieren darfst. Was übrigens auch von vielen Erwachsenen ein Problem ist.
Ist das dann auch ein Weg, wie Geschwisterkinder nicht zu Schattenkindern werden?
Genau, absolut.
Mhm.
Und das auch zu worden, zu sagen, du darfst dich auch mal freuen, ohne schlechtes Gewissen. Na los, ab, geh zum Geburtstag, ist schon okay. Also wenn man das von klein auf immer wieder hört, dann ist das okay, dann darf man das, dann ist das in Ordnung, dann hat man die Erlaubnis ja dafür. Also deswegen meine ich es, viele denken, das ist so ein großes Ding. Nee, wenn man es während den Anfängen macht, wenn man das versteht oder anfängt, jetzt zu kultivieren, dann ist das kein großes Ding und kein großer Act im Alltag, das zu etablieren. Es braucht halt erstmal Zeit, damit die Muster sich wieder verändern können, je nachdem, wie lange es sich chronifiziert hat, okay. Aber an sich kann man mit vielen kleinen Sachen das schon machen. Oder auch ne, den Satz, das habe ich meiner Mutter gesagt, habe ich ihr den aufgeschrieben, den hat sie brav auswendig gelernt, weil sie das genauso übernehmen wollte. So was wie Eifersucht heißt nicht, dass du deinen Bruder nicht liebst. Na, sie zeigt nur, dass du auch gesehen werden willst. Ah, okay, ich darf also eifersüchtig sein. Okay, ja, stimmt, ja, okay, ah. Und wenn Kinder lernen, diese Gefühle auszusprechen, ohne bewertet zu werden, und das ist wichtig, du darfst das nicht bewerten, dann entsteht echte Entlastung und langfristig auch emotionale Reife.
Also einfach die Kinder in diesem Gefühl bestärken und die Gefühle, dass die Gefühle valide sind, die sie fühlen.
So, das heißt nicht, dass ihr zulassen müsst, dass eure Kinder jetzt alles kurz und klein schlagen, ne? Aber ich finde es manchmal hilfreich, einfach diesem Gefühl noch ein paar Worte hinzuzufügen. Ne? Und diese drei Fühle zusammen sind halt keine Schwäche, sondern menschliche Reaktionen auf Ungleichgewicht von uns allen. Also guck mal, wenn du dir deine eigenen Gefühle anguckst und wann sie hochkommen. Meistens ist es, weil du was unfair findest, weil dich was wütend machst, ne? Und sie machen Schattenkinder nicht problematisch, sondern eher authentisch und fühlen. Und genau das sollten sie ja sein. Und ihre Ambivalenz ist der Beweis für Bindung und nicht für Distanz. Die Distanz folgt dann erst, weil sie es nicht aushalten können, vielleicht irgendwann.
Gut, in der nächsten Folge geht es wieder ein bisschen mehr um die Stärken, die aus dem Schattenkinder-Dasein entstehen können. Also die positiven Seiten und nicht nur die Verliererseiten, sag ich jetzt mal. Denn da gibt es einige Sachen, die durch das Schattenkind-Dasein entstehen, die wirklich nützlich sein können im späteren Leben. Und darüber wollen wir in der nächsten Folge sprechen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen besseren Eindruck in die ganze Geschwisterdynamik bei Schattenkindern und ihren Geschwisterkindern bekommen. Ich fand es auf jeden Fall super interessant und extrem komplex. Und ich hoffe, dass ihr, wenn ihr jemanden in eurem Umfeld habt oder vielleicht merkt, ihr seid selbst davon betroffen, jetzt einfach ein bisschen mehr mit diesem Begriff anfangen könnt. Ansonsten hoffen wir natürlich, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!
Tschüssi, tschüss!